Die heutige Lesung ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Und die findet ihr auf der Innenseite von dem Zettel, den wir euch gegeben haben. Ihr unverständigen Leute von Galatien, wer hat euch behext? Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Nur dies eine möchte ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht? Oder aus dem Glauben, der hört? Seid ihr so unverständlich, dass ihr, was ihr im Geist begonnen habt, nun im Fleisch vollenden wollt? So vieles solltet ihr vergebens erfahren haben, wenn es überhaupt vergebens gewesen ist. Der euch nun den Geist gibt und Wundertaten unter euch wirkt. Geschieht dies, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht? Oder aus dem Glauben, der hört? So war es doch mit Abraham. Er glaubte Gott. Und das wurde ihm an Gerechtigkeit angerechnet. Erkennt also, die aus Glauben leben, das sind die Söhne und Töchter Abrahams. Da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Völker aus Glauben gerecht machen würde, hat sie dem Abraham das Evangelium im Voraus verkündet. In dir werden alle Völker gesegnet werden. Also werden die aus dem Glauben Lebenden gesegnet, zusammen mit dem glaubenden Abraham. Denn alle, die aus dem Tun dessen leben, was im Gesetz geschrieben steht, stehen unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, wovon im Buch des Gesetzes geschrieben steht, dass es zu tun sei. Dass aber durch das Gesetz bei Gott niemand gerecht wird, ist offensichtlich. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber, das bedeutet nicht aus Glauben, sondern wer dies tut, wird dadurch leben. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Es steht nämlich geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So sollte der Segen Abrahams durch Jesus Christus zu den Völkern kommen. Und so sollten wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfangen. Das ist das Wort des Herrn. Amen.
Ja, da es vorhin um Latein ging, will ich noch darauf aufmerksam machen, dass es natürlich heißen muss, allein durch Glaube. Und Klaus gebe ich dann nochmal Latein Nachhilfe bei Gelegenheit. Sola fide ist ein Ablativ, selbstverständlich. Das ist das Thema der heutigen Predigt jedenfalls, allein durch Glaube. Und dieses Thema allein durch Glaube wollen wir miteinander ein wenig entschlüsseln, sozusagen anhand dieses Textes, dieser Passage, die aus dem Brief des Paulus an die Galater stammt. Die Galater sind eine Gruppe von Leuten sozusagen, beziehungsweise diese galatischen Gemeinden liegen im Süden, würde man heute sagen, der Türkei, im südlichen Kleinasien. Welche Gemeinden das jetzt genau sind, ist umstritten, nicht ganz klar, ist aber auch nicht so wichtig. Aber damit ihr eine Orientierung habt, wenn ihr euch fragt, wer sind eigentlich die Galater gewesen, das klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig. Also es ist eine Gruppe von Gemeinden im südlichen Kleinasien gelegen. Und wie ihr gleich am Anfang des Abschnittes feststellen könnt, ist der Paulus in großer Sorge um diese Gemeinden dort in Kleinasien, denn er gebraucht ungeheuer starke Worte in der Adresse, in der Anrede, mit den Begriffen, mit denen er sie anspricht. Er nennt sie gleich in Vers 1, ihr unverständigen Galater. Wer hat euch behext? Das sind sehr, sehr kräftige Worte. Sie haben irgendwie den Verstand verloren, sie haben irgendetwas nicht richtig kapiert oder irgendetwas nicht mehr richtig verstanden. Und er benutzt das Wort behext, dass sie irgendwie, sie sind verführt worden, sie sind vom rechten Weg abgekommen. Es ist also ganz offensichtlich eine ziemlich problematische Situation aus der Sicht des Paulus dort eingetreten in diesen Gemeinden. Und das führt dazu, dass Paulus nun wirklich in großer Sorge ist. Ihr unverständigen Galater. Weswegen ist der Paulus in großer Sorge? um die Leute in Galatien. Auch das wird uns im Vers 1 direkt nahegebracht. Die zweite Frage: Ist euch Jesus Christus nicht vor Augen gestellt worden als Gekreuzigter? Das ist ganz offensichtlich das, worum es geht. Um den Gekreuzigten. Das ist das, was die Galater ganz offenbar aus dem Blick verloren haben. Sie haben den gekreuzigten Christus aus dem Blick verloren. Sie haben den gekreuzigten Christus aus der Mitte ihres Glaubens verloren. Und das ist der Ausgangspunkt für diese ganze Passage. Und das ist ganz offensichtlich auch die große Katastrophe aus der Sicht des Paulus, dass die Galater den gekreuzigten Christus aus der Mitte ihres Denkens, aus der Mitte ihres Verstandes, aus der Mitte dessen, was sie glauben, verloren haben. Und aus der Sicht des Paulus ist das eine enorm schwierige Situation, sodass, wenn man den ganzen Brief, den ganzen Galaterbrief im Kontext liest, steht eigentlich die Frage dort drüber: Seid ihr überhaupt Christen? Seid ihr überhaupt noch Christen? Oder was ist mit euch eigentlich los? Was ist mit euch eigentlich passiert? Der gekreuzigte Christus ist die Mitte. Der gekreuzigte Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und er ist kein Beiwerk. Er ist keine Ornamentierung. Er ist nichts, was wir nur einmal mal sozusagen zur Kenntnis nehmen müssen und dann hat es sich damit erledigt, sondern der gekreuzigte Christus steht in der Mitte unseres Glaubens und damit steht im Grunde genommen auch schon die erste Frage an uns alle im Raum. Was ist die Mitte unseres Glaubens? Das Kreuz steht nicht zu Unrecht, auch hier im Altarraum, dort für uns alle sichtbar. Unsere Blicke sind hier drauf gerichtet. In vielen Kirchen hängt das Kreuz als das Symbol für das Christentum und das hat seine ganz fundamentale Berechtigung. Es geht nicht nur sozusagen irgendwie um Jesus, irgendwie um Christus, sondern es geht um den Gekreuzigten. Das Kreuz und der Gekreuzigte ist die Mitte des christlichen Glaubens und die Frage ist damit an uns alle gerichtet: Was ist die Mitte unseres Glaubens? Ist es der Gekreuzigte? Ist es der gekreuzigte Christus? Wie ist das passiert, dass die Galater ganz offensichtlich den gekreuzigten Christus aus dem Blick verloren haben? Wie genau, das ist nicht ganz klar. Und der Text ist, wie soll ich sagen, vielleicht auch für euch beim Lesen auf den ersten Blick nicht so ganz verständlich gewesen. Aber die nächsten Verse und der ganze Abschnitt geben uns einen ganz entscheidenden Hinweis. Dadurch, dass ein Kontrast, ein Gegensatzpaar ganz oft erscheint. Wenn ihr den zweiten Vers anschaut, stellt Paulus die Frage an die Galater: Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, oder aus dem Glauben, der hört? Dann könnt ihr in Vers 5 weiterschauen, da kommt eine ähnliche Frage. Geschieht dies, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, oder aus dem Glauben, der hört? Das ist ganz offensichtlich das Gegensatzpaar, was in diesen beiden Versen ganz prominent nach vorne gestellt wird. Auf der einen Seite steht das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, und auf der anderen Seite steht der Glaube. Glaube versus Tun, was im Gesetz geschrieben steht. Das ist ganz offensichtlich der Kontrast, das Gegensatzpaar. Und das taucht jetzt, sagen wir mal, als ein solches ganz prominentes Gegensatzpaar nicht in den weiteren Versen auf. Aber wenn ihr das durchgeht, wenn ihr das überfliegt sozusagen, dann werdet ihr rasch feststellen, dass diese beiden Begriffe Glaube und Gesetz oder Glaube und das Tun des Gesetzes auch in den nächsten Versen sich durch den ganzen Abschnitt hindurchziehen. Wenn ihr das mal überfliegt sozusagen, Vers 6, so war es mit Abraham, er glaubte Gott. Vers 7, er kennt also die aus Glauben leben. Vers 8, dann die Schrift voraus, dass Gott die Völker aus Glauben gerecht macht. Vers 9, also werden die aus dem Glauben Lebenden gesegnet. Dann Vers 10, denn alle, die aus dem Gesetz dessen leben, aus dem Tun dessen leben, was im Gesetz geschrieben steht. Das Gesetz taucht nochmal auf in Vers 10, ebenso in Vers 11, dass aber durch das Gesetz bei Gott niemand gerecht wird. Dann auch noch in Vers 11, der Gerechte wird aus Glauben leben. 12 nochmal das Gegensatzpaar, das Gesetz aber bedeutet nicht aus Glauben. und dann noch zweimal in den folgenden Versen. Also Glauben und Gesetz oder Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, das ist ganz offensichtlich das Gegensatzpaar, um das es in dem ganzen Abschnitt geht. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, was die Galater wohl falsch gemacht haben. Die Galater, Vers 11, haben wohl versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden. Durch das Gesetz bei Gott gerecht zu werden. Das ist anscheinend das, was das große Problem der Galater gewesen ist. Sie haben also versucht, das Gesetz zu tun und zu tun, was im Gesetz geschrieben steht. Und vor allem haben sie dadurch versucht, ihre Beziehung mit Gott ins Reine zu bringen. Das ist die Tücke an dem ganzen Geschehen. Gerecht werden heißt hier in dem ganzen neutestamentlichen Kontext eigentlich immer die Beziehung zu Gott ins Reine bringen. Eine reine Beziehung zu Gott haben. Gerecht werden in dem Sinne eine reine Beziehung zu Gott haben. Und das versuchten die Galater offensichtlich dadurch, dass sie all das taten, was im Gesetz geschrieben steht. Durch das, was sie tun, durch ihre eigenen Taten, wollten sie ihre Beziehung mit Gott ins Reine bringen. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben darüber jetzt keine genaueren weiteren Hinweise und keine weiteren Angaben, aber man kann sich das, denke ich, ohne größere Probleme vorstellen, was den Galatern vielleicht im Kopf durchgegangen ist, dass sie vielleicht gesagt haben, wir sind immer diejenigen, die alles richtig gemacht haben, wir sind diejenigen, die brav gewesen sind, wir haben keine silbernen Löffel geklaut, wir sind bei Grün über die Fußgängerampel gegangen, selbst nachts um 3, als für 10 Minuten kein Auto zu sehen war, das haben wir alles gemacht. Wir haben wirklich bis ins letzte Buchstaben das Gesetz eingehalten und es nie übertreten. Wir sind brave Staatsbürger gewesen und haben uns nie irgendeine Kleinigkeit zu Schulden kommen lassen. Ungefähr in dem Sinne muss man sich das wohl vorstellen, was die Galater dort betrieben haben, gesagt, also wir stehen rein vor Gott da, wir haben uns nie auch nur die kleinste Kleinigkeit zu Schulden kommen lassen. Die Frage ist, was ist daran eigentlich problematisch? Was ist an einem solchen Auftreten, an einem solchen Verhalten eigentlich problematisch? Vielleicht denkt ihr auch genauso, dass ihr denkt, ja klar, also ist doch richtig. Wir sind die Braven, wir sind die, die immer alles ordentlich einhalten. Wir sind die, die darauf achten, irgendwie auf keinen Fall irgendwas Falsches zu machen. Was soll denn daran jetzt bitteschön problematisch sein? Das ist in mehrerlei Hinsicht problematisch. Und ich will 3 Bereiche nennen, für die das problematisch ist. Nämlich zunächst ist das in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen ein gewisses Problem, weil wir uns dann immer für irgendetwas Besseres halten werden, wenn wir darauf herumreiten sozusagen. Wir sind diejenigen, die immer alles richtig gemacht haben. Wir werden uns selbst immer für ein Stückchen besser als die anderen halten, die das nicht so genau machen. Wir werden auf die anderen auch immer ein wenig herabblicken. Sagen, da finde ich das Haar in der Suppe bei dem anderen. Und das führt dazu, dass wir immer ein wenig auf die anderen herabblicken, uns immer ein wenig besser fühlen als andere. Im schlimmsten Falle führt es auch dazu, dass wir Fassaden aufbauen um uns herum. Und hinter diesen Fassaden, die wir um uns herum aufbauen, sieht es im Zweifelsfalle vielleicht gar nicht so rosig aus, wenn wir dahinter schauen oder dahinter schauen ließen. Wir alle haben, wenn wir ehrlich sind, ganz ordentlich Dreck am Stecken oder einige Leichen im Keller. Und die lassen wir nicht so gerne von außen anschauen. Das heißt, wir bauen Fassaden auf und das zerstört irgendwie oder stört auch die Beziehungen letztlich zu unseren Nächsten. Das ist das eine. Unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen werden gestört. Unser Selbstverständnis, das ist das zweite, wird aber auch schief. Das, was wir über uns selbst denken, wird im Grunde genommen dadurch krumm. Denn wer meint, Gottes Gesetz einhalten zu können, ist von vornherein auf dem völlig falschen Dampfer. Wer meint, Gottes Gesetz einhalten zu können, hat etwas ganz Fundamentales nicht verstanden. Wir verweisen oder Christen verweisen gerne in einem solchen Zusammenhang dann auch auf die 10 Gebote und sagen, na, also ich habe keinen umgebracht, sollst nicht töten, das Gebot habe ich in jedem Falle eingehalten, als wäre das alles, was in den 10 Geboten steht. Steht nur eine ganze Menge mehr drin. Und wenn wir da mal genauer hinschauen, wird es schon, sagen wir, ein bisschen kniffliger und kribbeliger sozusagen, ob wir das alles wirklich eingehalten haben. Aber wir merken vor allem an einer Sache, dass wir Gottes Gesetz nicht einhalten können. Und dazu habe ich euch in dem Handzettel auf der Innenseite die entsprechenden Verse aus Matthäus noch mitgegeben. Jesus fasst nämlich Gottes Gesetz an einer Stelle, und zwar unter anderem an dieser Stelle, ganz prägnant zusammen und bringt das in zwei Dingen auf den Punkt, was Gottes Gesetz umfasst. Jesus sagte zu ihm, dem Fragenden, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, Jesus sagt, im Grunde genommen lassen sich mit diesen beiden Geboten, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Erstens und zweitens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist in diesen beiden Geboten wird eigentlich das gesamte Gesetz Gottes zusammengefasst. Und wenn wir uns diese beiden Gebote anschauen, dann merken wir, wenn wir ehrlich sind, dass wir daran scheitern. Niemand von uns hat Gott wirklich sein ganzes Leben lang mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand geliebt. Und niemand von uns liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Wir lieben uns selbst immer ein kleines Stückchen mehr als den anderen, wenn wir ehrlich sind. Also daran sehen wir, dass wir scheitern. Wir scheitern daran, Gottes Gebote zu halten. Und dies, und das ist nun mein dritter Punkt in dem Zusammenhang, ist nicht einfach nur ein tragisches Scheitern. Das ist nicht einfach nur so zu betrachten, dass das halt mal schief geht. Wir sind halt unvollkommene Menschen und es tut uns auch irgendwie leid, dass das so ist und dass wir da irgendwie unvollkommen sind. Dass wir Gottes Gesetz nicht halten, bedeutet letztlich, dass unsere Beziehung zu Gott zerstört ist, ruiniert ist und Gott selbst gebraucht in seinem Wort ein noch viel härteres Wort. Vers 10 geht letztlich auf uns hernieder wie ein kräftiger Hammerschlag. Alle, die aus dem Tun dessen leben, was im Gesetz geschrieben steht, stehen unter dem Fluch. Das ist das Urteil, was Gott darüber spricht. Und das ist in der Tat keine Kleinigkeit. Das auch mal von jemandem gehört, der darüber ganz entsetzt war und sagte, wie kann das gehen, dass Gott flucht? Gott nimmt das ernst. Und für denjenigen, der das Gesetz nicht hält, gilt, dass wir unter dem Fluch stehen. Warum stehen wir unter dem Fluch? Warum ist das ein solch scharfes Urteil, was Gott darüber verhängt? Wir sind, wenn ihr euch Vers 10 weiter anschaut, wir sind gehalten, das gesamte Gesetz zu halten, ohne Abstriche, ohne irgendetwas davon wegzunehmen. Vers 10 sagt dann mit einem Zitat aus dem Alten Testament, verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, wovon im Buch des Gesetzes geschrieben steht, dass es zu tun sei. Und Vers 12 schärft das im Grunde genommen noch einmal ein, sagt, wer dies alles tut, wird dadurch leben. Und das ist die Bedingung, dass wir alles tun, bis auf das letzte i-Tüpfelchen, was in Gottes Gesetz geschrieben steht. Um noch einmal auf diese Zusammenfassung von Gottes Gesetz in den beiden Geboten, in den beiden höchsten Geboten, wie Jesus es sagt, um darauf nochmal zurückzukommen, wir sind verpflichtet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und davon keinerlei Abstriche zu machen, und das haben wir nicht gemacht. Das hat keiner von uns gemacht. Und wer meint, er hätte es gemacht, belügt sich letztlich selbst. Wir müssen ganz rein sein, komplett rein sein, um vor Gott bestehen zu können. Jeder kleinste Makel macht uns gänzlich unrein. Das ist letztlich das Wesen der Sünde. Wir können nur mit einem weißen Hemd vor Gott bestehen. So ein kleiner Ölschmierfleck, so auf Brusttaschenhöhe, den man nicht rausbekommt. Und gerade dann, wenn man ihn versucht, mit besonders scharfen Mitteln herauszubekommen, dann macht man das Hemd dann letztlich ganz kaputt. Ein Ölschmierfleck auf dem weißen Hemd ruiniert das gesamte Hemd. Wir können das nicht mehr anziehen und letztlich, meine Frau zumindest, würde das Hemd dann wegwerfen, mit einer gewissen Berechtigung. Es gab früher, ich weiß nicht, wie weit das sozusagen in Klassenzimmern heute noch üblich ist, es gab früher den Gebrauch, Stinkbomben zu werfen in Klassenzimmern. Wer hat das noch miterlebt, so Stinkbomben zu werfen? Also nicht selbst werfen, das unterstelle ich euch jetzt nicht, aber dass man mitbekommen, dass mal so eine Stinkbombe explodiert ist im Klassenzimmer. Das sind ja ganz kleine, du hast sie selbst geworfen? Das sind ja so ganz kleine Gefäßchen, nur die aus Schwefelsäure oder was weiß ich, was da drin ist, wenn ich mich nicht irre. Und die sind dann irgendwann in so eine Ecke des Klassenzimmers geworfen worden und man sieht das erst gar nicht, dann breitet sich dieser ganze Gestank aus und es ist höllisch, es ist die Pest letztlich. Es stinkt barbarisch, das ist dieser Mief ist kaum auszuhalten, das gesamte Klassenzimmer wird dann letztlich eingenebelt dadurch. Ein unfreundlicher Gedanke, den wir über unseren Nächsten denken, das macht aus uns vor Gott ein stinkendes Klassenzimmer. Um nicht missverstanden zu werden, Gottes Gesetz ist gut. Selbstverständlich ist Gottes Gesetz gut. Vers 12 sagt, wer dies alles tut, der wird dadurch leben. Eigentlich ist Gottes Gesetz gut und gut gemeint. Und Gott sagt, wer das alles einhält, bis zum letzten i-Tüpfelchen, der wird dadurch Leben erhalten. Aber das ist letztlich nur eine sehr theoretische Möglichkeit. Denn wir halten Gottes Gesetz nicht in Gänze. Und weil wir nicht das gesamte Gesetz Gottes ohne Abstriche tun, laden wir uns Gottes Fluch auf. Und unter diesem Fluch Gottes steht letztlich jeder von uns. Die Frage ist, was ist die Lösung? Selbstverständlich bietet Gott dafür eine Lösung an. Und diese Lösung will ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten. Und die steht in Vers 13. Die Lösung für dieses fundamentale Problem, was wir alle haben, und ich schließe mich damit mit ein, wird uns in Vers 13 offeriert. Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Das ist die Lösung. Christus hat den Fluch, der auf uns liegt, auf sich genommen, als er diesen qualvollen Tod am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Dort nahm er die Strafe für unsere Schuld auf sich und den Fluch, der ansonsten auf uns gelegen hätte, hat Christus auf sich genommen. In einem alten Kirchenlied, ich weiß leider jetzt ganz spontan nicht mehr, welches es gewesen ist, wird von dem wunderbaren Tausch gesprochen. Dem wunderbaren Tausch, den Gott macht, dass er seinen Sohn an unsere Stelle stellt und uns freispricht und den Fluch von uns nimmt. Dort am Kreuz auf Golgatha, und deswegen ist der gekreuzigte Christus der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Dort starb er für unsere Schuld und dort nahm er den Fluch von uns. Und dies ist ein gigantischer, dies ist der große Gnadenakt Gottes. Das ist die Tat der größten Barmherzigkeit Gottes. Und in dieser Tat Gottes, dass er seinen Sohn für uns ans Kreuz gibt, sehen wir letztlich das Übermaß, das unendlich reiche Übermaß von Gottes unendlicher und unerschöpflicher Liebe. Die wird uns darin gezeigt, dass nicht wir Gottes Fluch ertragen müssen, sondern Gott seinen Sohn schickt, der für uns zum Fluch geworden ist. Das ist ein gewaltiges, ein gigantisches Geschenk und ich kann euch nur bitten, darüber euer Leben lang nicht aufzuhören, darüber nachzudenken, über die Größe dieses Geschenkes, was Gott uns macht. Es gibt nichts Größeres, was Gott uns geben kann. Die Frage ist nun, wie erhalten wir dieses Geschenk? Wir erhalten dieses Geschenk durch Glauben. Und zwar allein durch Glauben. Deswegen ist dieses allein wichtig. Allein durch Glauben erhalten wir dieses große Gnadengeschenk, nicht durch das, was wir tun. Allein durch Glauben und nicht durch das, was wir tun, erhalten wir dieses große Gnadengeschenk Gottes. Ihr habt das gesehen, als wir durch diesen Abschnitt vorhin durchgegangen sind. Viele, viele Verse in unserem Abschnitt enthalten das Wort Glauben. Und ich will nur noch einmal einen daraus herausgreifen, Vers 11, und zwar den Schluss von Vers 11. Der Gerechte, derjenige, dessen Beziehung mit Gott im Reinen ist, der wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Durch Glauben wird unsere Beziehung zu Gott ins Reine gebracht. Was heißt das nun? Ihr werdet euch vielleicht immer noch fragen, was heißt das nun, dass unsere Beziehung zu Gott durch Glauben wiederhergestellt wird? Glaube ist in unserer Zeit ja ein durchaus merkwürdiges und manchmal auch missverstandenes Wort. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren die Studentengruppen in Leipzig mal eine Umfrage gemacht haben auf der Straße und dann eine ältere Dame dort interviewt hatten. Und die sagte dann ins Mikrofon und die Kamera rein, ich bin sehr gläubig, so einem religiösen Unterton. Und man fragt sich, was meint die eigentlich, wenn die sagt, ich bin sehr gläubig? Meine Gegenfrage in einem solchen Falle wäre gewesen, also natürlich nicht in dieser Situation, selbstverständlich, wo man dann ein bisschen Filmmaterial holen will, aber wenn jemand sagt, ich glaube oder ich bin sehr gläubig oder mein Glaube hilft mir, lautet meine Gegenfrage immer, Glaube, an was glaubst du? Sag mir, an was glaubst du? Was ist der Inhalt deines Glaubens? Glauben? Glaube hat einen Inhalt. Und der Inhalt unseres Glaubens und der Glaube, um den es hier geht, ist der Glaube daran, dass Christus am Kreuz den Fluch, der auf der Menschheit liegt, auf sich genommen und dafür bezahlt hat. Das ist der Inhalt des Glaubens. Der Glaube hat in dem Sinne dann auch zwei Elemente. Nämlich zum einen, dass ich das für wahr halte. Ich halte das für wahr, dass Christus am Kreuz den Fluch auf sich genommen hat. Und zum zweiten gehört zum Glauben das Element des herzlichen Vertrauens. Dass ich herzlich darauf vertraue, dass das auch für mich gilt. Dass das für mich gilt, dass Christus mich freigekauft hat, wie es in Vers 13 heißt. Christus hat auch mich freigekauft. Und darauf vertraue ich, das glaube ich, das halte ich für wahr. Und insofern ist Glauben nichts Irrationales, sondern Glauben hat einen Inhalt und Glauben hat einen Grund. Der Glaube ist dabei nur das Werkzeug, der Glaube ist das Instrument, mit dem ich den gekreuzigten Christus sozusagen für mich festhalte. Der Glaube ist keine Tat, der Glaube ist nichts, was ich im Grunde genommen tue, sondern der Glaube ist das Werkzeug, ist die Verbindungslinie sozusagen, die ich zu dem gekreuzigten Christus aufnehme. Wir sind im Herbst. Wer Kinder hat, weiß, dass es demnächst wieder Zeit ist, Drachen steigen zu lassen. Oder möglicherweise haben die Kinder, haben schon Drachen steigen lassen müssen. Ich scheitere immer daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist die Zeit des Drachensteigens. Der Glaube ist sozusagen wie die Schnur, die zwischen uns und dem Drachen, die zwischen uns und dem gekreuzigten Christus steht, die Verbindung hält sozusagen. Der Glaube ist die Schnur, an dem der Drache oben im Wind hängt. Der Glaube ist das Instrument und das Werkzeug, das uns verbindet mit dem gekreuzigten Christus. Und es ist keine Tat, kein Werk, nichts, was wir sozusagen tun. Wir werden also nicht vom Fluch des Gesetzes befreit, sozusagen, weil wir glauben oder aufgrund unseres Glaubens, sondern deswegen ist es wichtig, dass es heißt, durch den Glauben, durch das Instrument des Glaubens erhalten wir die Verbindung zu der großen Erlösungstat Jesu. Unsere Beziehung mit Gott ist dadurch im Reinen, dass Christus für unsere Schuld und Sünden gestorben ist und dadurch, dass wir dies im Glauben ergreifen. Und zwar allein dadurch, allein durch den Glauben, dass Christi Erlösungstat am Kreuz für uns gilt, stehen wir in einer rechten Beziehung zu Gott, nicht durch das, was wir tun. Gott hat alles für uns getan und ihm allein gebührt dafür alle Ehre. Wenn du meinst, du kannst durch das, was du tust, irgendwie deine Beziehung zu Gott ins Reine bringen, dann sage ich dir, gib auf. Gib auf und lass es. Du wirst das nicht schaffen. Aber Gott hat alles für dich getan. Gott hat alles für dich getan. Sei kein Narr wie die Galater. Nimm Gottes Geschenk an. Oder wenn du daran zweifelst, ob dein eigener Glaube groß genug ist, wenn du daran zweifelst, ob dies alles für dich gilt, dann sieh nicht auf dich, sondern schau auf den Gekreuzigten. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und er hat es für dich gegeben. Ich bete zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Sohn, den du ans Kreuz auf Golgatha gesandt hast, das größte Geschenk gegeben hast, was du zu geben hast. Und wir danken dir, dass du uns Zugang dazu gegeben hast und Anteil daran gegeben hast, durch den Glauben. Und wir bitten dich für uns alle, dass du uns hilfst, an dem gekreuzigten Christus festzuhalten, unser Leben lang, und nie daran zu zweifeln, dass er für uns alles gegeben hat. Amen.